schwarz, pink und keine Haar. Das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort. Die Großen
und die Kleinen.
He's the man.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder schönen Nachmittag. Von meiner Seite willkommen bei Schwarz, Pink und Kornehaar. Heute zu Gast bei mir der erste Schürzenjäger, der bei mir im Podcast zu Gast sein wird. Und das ist unser Dennis Tschöcke. Servus, lieber Dennis.
Hallo, ich freue mich heute bei deinem Podcast dabei zu sein.
Das Witzige ist, ihr wisst es nicht, aber wir haben schon einen leichten Spitz, also ich zumindest, weil wir waren vorher beim Alf im Studio und haben ein paar Nummern fertig gemacht und haben ein bisschen über das Allgemeine geplaudert. Und jetzt ist der Dennis bei mir da im Hotelzimmer. Wir haben da eine Kiste Bier spendiert bekommen vom Tegernseer Brauhaus, weil wir ja im Schürzenjäger Probelokal sozusagen einfach auf Tegernseer stehen. Auch ich als Weinliebhaber. Und es war uns ein Bedürfnis, dass wir da eine Kiste Tegernseer Bier mitnehmen zur heutigen Aufzeichnung. Und wir werden heute vieles erfahren von unserem Guitarero, von unserem Dennis, der ja nicht in Österreich beheimatet ist, sondern aus dem wunderschönen Hanau kommt, in der Nähe von Frankfurt. Lieber Dennis.
Ja.
Wo kommst du jetzt wirklich genau her?
Geboren am 9.8.1976 in Offenbach am Main. Wohnhaft in Hanau am Main.
Offenbach?
Ja.
Das hat aber nichts mit den Offenbacher Kickers zu tun.
Oh doch.
Was?
Das hat sehr viel mit den Offenbacher Kickers zu tun. Die Offenbacher Kickers sind der Verein in Offenbach.
Ich gebe dir jetzt das Mikrofon in die Hand.
Danke.
Ich weiß nämlich nicht, ob das nachher funktioniert, aber wie ihr wisst, schneiden wir ja nichts. Aber wenn wir jetzt dann zum Stefan Ross fahren, nach Rust, zum immer wieder sonntags, dann ist ja dort auch ein Offenbach. Das ist doch nicht das gleiche Offenbach.
Nein, das ist nicht das gleiche Offenbach. Unser Offenbach liegt am Main. Ja, nach Rust runter zu kommen wir nach Karlsruhe. Das ist die Heimatstadt meiner Frau. Ja, und dann fahren wir an Karlsruhe vorbei, Richtung Rust, biegen rechts ab, ne, zum Europapark. Und dann haben wir eine wunderschöne Zeit in dem Freizeitpark. Und danach immer wieder sonntags bei unserem lieben Stefan.
Also ich als großer Sturm Graz-Fan und du sagst, deine Frau kommt aus Karlsruhe.
Richtig.
Wir haben ja eine Fanfreundschaft mit Karlsruhe. Das freut mich heute besonders. Deswegen habe ich auch schon einen leichten Spitz, weil wir haben heute 4:2 im Meisterrennen gegen Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga gewonnen. Das heißt, wir sind wieder voll auf Kurs um den Meistertitel zum zweiten Mal in Folge. Interessiert kein Schwein, aber trotzdem, ja, vielen Dank. Du bist ja auch Fußballfanatisch?
Ja, ich. Dieses Jahr hat es mich nicht ganz so interessiert, aber sonst bin ich weiß nicht, ob ich zu meiner Schande sagen muss, aber ich bin eingefleischter Bayern München Fan.
Ich hätte jetzt gerechnet mit Eintracht Frankfurt, weil in Eintracht Frankfurt haben ja schon viele österreichische bekannte Fußballer gespielt, wie unser Hinteregger, aber FC Bayern München, okay, ihr habt es in Alaba gehabt, ihr habt es jetzt dann in Sabitzer gehabt, ihr habt es jetzt dann unseren Conny und du bist echt Bayern-Fan? Wie kommt es dazu?
Seit Kindheit. Es gab diese Panini-Heftchen, ne, wo man früher die Spieler dann einkleben konnte in das Heft als Sammelmappe. Ja, und da war es schon immer so, dass ich irgendwie zu FC Bayern München tendiert habe. Das war schon seit Kindheit auf so. Und da bin ich bis heute auch geblieben.
Aber das ist irgendwie voll untypisch. Lieber Dennis, wo hast denn du deine frühen Kindheitstage erlebt?
So, auf die Welt gekommen bin ich tatsächlich in Offenbach am Main. Aber danach bin ich sofort in die USA mit meinen Eltern und meinem Bruder gezogen. Und dort habe ich dann auch die ersten 10 Jahre meines Lebens verbracht. Und danach bin ich tatsächlich nach Japan gereist und habe dort die nächsten 3,5 bis 4 Jahre auch verbracht. Und so war dann mein Werdegang, dass ich erst so mit kurz vor meinem 14. Lebensjahr wieder zurück nach Deutschland gekommen bin.
Du bist mit deinem Bruder nach Amerika. Waren deine Eltern auch dabei? Ja, oder?
Die waren dabei, aber natürlich. Mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich und meine Eltern oder mein Vater wurde damals geschäftlich versetzt in die USA. Und dann sind wir natürlich als Familie mitgezogen.
Ich weiß ja viel von dir, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nichts. Wie war denn so deine Kindheit? Also hast du gute Erinnerungen an deine Kindheit oder schlechte?
Wunderschöne Erinnerungen. Also gerade die Auslandsaufenthalte waren das wirklich. Ich fühle mich nach wie vor noch in den USA zu Hause. Das ist meine Heimat. Es ist nicht aus mir rauszukriegen. Das ist nun mal so. Ich bin eigentlich eingefleischt zu Hause in den USA und deswegen habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, als wir mit den Schürzenjägern auch immer wieder nach Milwaukee jetzt die letzten Jahre auch immer wieder jährlich gereist sind. Das ist wie ein Heimkommen.
Auch jetzt mit dem neuen Präsidenten, wie stehst du? Also wir nehmen uns ja kein Blatt von dem Mund und es ist ja auch der Podcast ungeschnitten und wie wir alle wissen, haben wir Schürzenjäger mehr Ecken und Kanten als wir andere in dieser Branche.
Ja.
Also du kannst es ruhig sagen, wie stehst du eigentlich zum jetzigen Präsidenten? Also es kann ja auch sein, dass deine Meinung ganz anders ist wie meine. Meine Meinung davon ist ja jetzt dann, Entenhausen hat quasi ihren Präsidenten gewählt. Das ist der Donald Trump, nicht der Donald Duck, sondern der Donald Trump, aber es fehlt ja nicht vieles. Meine Meinung ist, dass die USA genau diesen Präsidenten bekommen hat, den sie verdienen. Aber du weißt da ja viel mehr, nachdem du auch dieses Blut in dir hast. Wie stehst du zu dieser Wahl?
Ich glaube, generell müssen wir also ich bezeichne mich trotzdem als Europäer, müssen wir immer ins Kalkül ziehen, dass ein Amerikaner anders denkt als der Europäer. Das sind zwei verschiedene Welten und das ist erstmal festzuhalten, dass das einfach nicht in irgendeiner Weise von der Ideologie gleichzusetzen ist. Dass die Amerikaner haben andere Interessen als die Europäer und von daher muss ich sagen, von wegen, ja, wir wissen um den Charakter des jetzigen Präsidenten und wir wissen auch, dass er Äußerungen trifft, die vielleicht für viele unverständlich sind oder beziehungsweise auch anecken. Aber ich glaube, nach mittlerweile 150 Tagen Amtszeit und wir hatten schon mal eine Periode gehabt, wo er als amerikanischer Präsident regiert hatte, müssen wir erstmal abwarten, weil es ist tatsächlich so, dass die gesamte Welt in einem gewissen Umbruch auch gerade ist. Und von der Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir abwarten müssen, was jetzt tatsächlich weltweit passieren wird, um wirklich erstmal einschätzen zu können, ist das alles oder hat das alles seine Richtigkeit oder beziehungsweise müssen wir die Veränderungen jetzt in Kauf nehmen und ist Donald Trump der richtige Mann für die USA, beziehungsweise im Moment ist es auch so, dass er als Vermittler gilt weltweit, was jetzt auch leider diesen Krieg in der Ukraine angeht, aber wir sind in einem Umbruch und da gilt es erstmal abzuwarten von wegen, was weltweit jetzt auch passiert und wir müssen alle abwarten und gucken von wegen, wird es zu einem positiven Umbruch kommen oder wird alles ins Negative gezogen? Das steht leider noch in den Sternen. Im Moment ist es so, von wegen, dass Donald Trump für sein Land einsteht und erstmal den Rest der Welt außen vor lässt. Aber ja, das ist sein Credo und da müssen wir jetzt mal abwarten, was für uns alle die Zukunft bringt.
Gut. Warum passt Donald Trump fürs amerikanische Volk und er würde aber nicht für uns Europäer passen? Was ist der Unterschied?
Ich glaube, man muss erstmal feststellen, dass alle Amerikaner europäische Wurzeln eigentlich haben. Ne? Das ist, muss man erstmal, die amerikanische Historie ist jetzt nicht so weit wie jetzt unsere europäische, aber durch die kontinental sind ja viele Europäer dann nach USA übergesiedelt. Und deshalb sind die Verwurzelungen natürlich mit Europa noch nach wie vor da. Aber die American Dream ist natürlich eine Sache, die selbst in den USA nach wie vor noch ganz, ganz eine Besonderheit und eine Wichtigkeit auch darstellt. Ja? Und das Land der Freiheit, ja? Und wo du wirklich das erreichen kannst, ja? Wenn du dir das vornimmst mit Eifer und mit Fleiß und mit Überlegungen, kannst du da drüben auch noch nach wie vor was bewerkstelligen. Ja? Und der Europäer an sich selbst, ja, der Europäer hat einfach eine andere Denkensweise als der Amerikaner. Der Amerikaner ist mehr auf sein Land fixiert, der Europäer eher komplett auf Europa oder weltweit und überschaut das Ganze. Aber der Amerikaner ist eher derjenige, der wirklich sein Land eher in den Mittelpunkt setzt, kann man aber auch verstehen, wenn man mal überlegt, von wegen, wie viele Bundesstaaten USA hat und wie groß jeder einzelne Bundesstaat ist. Da sind wir mit Österreich oder mit Deutschland, Entschuldigung, tatsächlich ein ganz kleiner Anteil, ja, als Flächen gesehen wie in den USA.
Ich finde es ganz cool, dass wir schon zum Einstieg so tiefgründig wegfahren, vor allem in politischer Sicht. Jedoch muss ich dich fragen, wenn du sagst, Amerika Freiheit, haben die Amerikaner sie nicht einfach alles nur zusammengestohlen und alle überfallen? Ob es damals die Ureinwohner waren? Auch wie stehst du da dazu?
Also ich glaube, ich gebe dir da vollkommen recht. Also auch ja, da ist nicht alles, die weiße Weste ist da auch nicht anzuziehen, um Gottes Willen. Das darf keiner behaupten und das ist auch überhaupt nicht der Fall. Ja. Die Sache ist, wegen, ich glaube, jedes Land, egal wo wir sind, hat irgendwo seine negativen Beispiele oder Historien aufzuwarten. Und von der Seite ist es natürlich auch so, da kann man die USA mit Sicherheit auch nicht ausklammern. Ja?
Auf jeden Fall. Also im Endeffekt muss man sagen, du kommst aus Amerika und aus Deutschland. Das sind so deine zwei Wurzeln. Und wie geht's dir da damit als Musiker, als freier Künstler irgendwie? Spielt dieses politische Denken ab und zu in deiner Musik eine Rolle oder vergisst du das?
Also politisch, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das mit dem Musikalischen ganz, ganz wenig zu tun. Also ich bin sehr politisch interessiert, das stimmt. Also für mich ist es so, von wegen, klar, eine Politik ist glaube ich, spielt im Leben eines jeden eine Rolle, aber der ein oder andere lässt es ein bisschen mehr zu und der andere eher weniger, aber generell in der Musik an sich selbst finde ich jetzt, dass Politik weniger eine Rolle zu spielen hat, ja, einfach aus dem Grund, Musik oder das, was wir tun auf der Bühne, hat eher damit was zu tun, dass die Leute der ganzen Sache auch mal entfliehen können und einfach eine gute Zeit haben können, Spaß haben können und einfach mal all dieser ganzen politischen oder beziehungsweise die Angelegenheiten, die in der Welt einfach stattfinden, vergessen können und einfach Spaß haben können und einfach für die Zeit, die sie das Konzert besuchen, einfach mal alles fallen lassen können.
Da bin ich ganz bei dir. Es gibt natürlich nichts Größeres auf der ganzen Welt als wie die Musik als Sprachrohr. Und da komme ich schon zur ersten Zuhörerinnen und Zuhörerfrage. Wie bist du eigentlich zu den Schürzenjägern gekommen?
Ganz interessant. Ich habe damals mit dem Henning Gerke viel zusammengearbeitet. Wir haben viele Produktionen gemacht. Ich als Studiogitarrist.
Du musst erklären, wer ist
der Henning? Henning Gerke ist ein Produzent aus Hagen bzw. Hohenlimburg, den ich über eine Band namens Lind Bennett kennengelernt habe, für die ich dann auch als Gitarrist tätig war und dann mit dem Henning sehr viele Produktionen gemacht habe im Studio. Und der Henning Gerke hatte den Auftrag bekommen, die Schürzenjägerplatte zu produzieren. Das war damals die Platte
Herzblut.
Herzblut, die Herzblutplatte. Und da ging es darum, von wegen den Auftrag. Also der Henning hat den Auftrag gekriegt und ich habe als Hausgitarrist quasi auch beim Henning gearbeitet. Und Henning hat da auch gemeint, von wegen, ich produziere eure Platte gerne, aber der Einzige, der auf dieser Platte dann Gitarre spielen wird, wird der Dennis sein.
Weil du einfach mehr Charakter gehabt hast? Oder warum?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Es ging nicht darum, dass der Henning schon die Erfahrung mit mir gesammelt hat über die Jahre und wusste ganz genau, was ich ihm bieten kann, ja, musikalisch bieten kann. Und das war sein Hauptaugenmerk. Und da wollte er mit Sicherheit keinen Versuch starten, ja, sondern es ging eher nur darum, von wegen, okay, ich weiß, was ich am Dennis habe und ich weiß, dass er das abliefert, was ich hören will. Und hat dann auch daran festgehalten und wollte halt wirklich das Bestmögliche auch für die Schürzenjäger dann rausholen. Ja.
Hat er damals schon gewusst, dass du der richtige Gitarrist bist für die Schürzenjäger?
Das weiß ich jetzt nicht. Ja, also er wusste, man muss dazu sagen, ja, er wusste, dass ich für die Produktion der Richtige bin, weil ich die Einfälle bzw. auch die Kreativität mitgebracht habe, die für eine Albumproduktion wichtig sind. Das hat aber jetzt, das darf jetzt keine Bewertung oder sowas sein, sondern es ist einfach nur so gewesen, dass ich damals. Und das war sehr interessant, weil selbst der Alfred Senior und Alfred Junior per Skype auch immer in die Aufnahmesession mit eingeflogen worden sind und mir auch beim Arbeiten stellenweise zugeschaut haben. Ja? Und ich auch einfach nur aus Scherz irgendwann mal gesagt habe, weil es überhaupt nicht meine Intention eigentlich war, wenn ihr mal einen braucht, der das live umsetzen kann, dann ruft er mich an. 3 Wochen später kam der Anruf.
Und wie lange bist du jetzt schon dabei?
Seit 2017, Januar 2017. Ich bin damals als es dann ein bisschen spruchreifer wurde, bin ich dann ins Zillertal gefahren und ich habe mich mit dem Alfred Senior und Junior auch hingesetzt und wir haben uns unterhalten und was deren Vorstellungen sind, was meine Vorstellungen sind und kam dann mit einem ganz tollen Gespräch, kam man einfach überein und ich habe dann auch die Zusage gemacht, weil ich auch gemerkt habe, ja, dass selbst auch meiner Profession als Studiogitarrist, dass es eine Zeitenwende war. Ja, und ich gesagt habe, von wegen, ich glaube, das ist ein guter Schritt, das jetzt zu machen, einfach weil ich merke, dass die Studioproduktion, es hat sich viel verändert im Musikbusiness an sich selbst. Und das war genau der richtige Zeitpunkt, eine Änderung vorzunehmen. Und das war die Hauptintention.
Aber Dennis, du bist einer der begnadendsten, wirklich, also aus meiner Warte her, einer der begnadendsten Gitarristen. Hast du keine anderen Angebote gehabt? Oder warum hast du dich für die Schürzenjäger entschieden? Also du spielst ja nebenbei noch mit einer Falco Tribute Band.
Richtig, das mache ich zwar weniger im Moment, aber ja, das sind alles noch alles Freunde von mir. Und das hat, ja, ich möchte jetzt mal auf deine Frage eingehen. Warum habe ich mich für die Schürzenjäger entschieden? Ich beobachte viele Kollegen, die erstmal aus der geschäftlichen Seite her bei bekannten Künstlern ihre Dienste tun als Musiker, aber das großteils auch nur eine temporäre Sache ist. Ja, das ist immer so auf 1-2 Jahre, vielleicht für eine Tour oder für einfach, es ist eine sehr kurzweilige Geschichte und ich habe mir gesagt, Ich habe mich vorher informiert über die Schürzenjäger mehr als, weil ich kam mit der Musik der Schürzenjäger wenig in Berührung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Historie musste ich mir dann auch erst aneignen. Und durch einen so langen Werdegang von jetzt mittlerweile über 55 Jahren Schürzenjägern, habe ich mir gesagt, von wegen, okay, eine Band, die so etabliert ist und seit Dekaden wirklich im Geschäft mitmischt, ja, ist für mich wesentlich interessanter als ein Pop-Up-Künstler, der eventuell nur eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Jahren hat. Und dann bin ich lieber in was Etabliertem und kann auf Jahre voraussehen oder beziehungsweise ein bisschen kalkulieren, einfach von wegen, dass das für mich ein Garant ist, dass ich Arbeit habe. Mhm. Ja? Und das ist, war für mich wichtig, wo ich gesagt habe, okay, zukunftsweisend ist das eine Sache, wo ich wirklich beschäftigt sein kann. Und das war mein Hauptbeweggrund, das zu machen. Andererseits, der zusätzliche Beweggrund war beim ersten Zusammentreffen der ganzen Band, dass die Chemie untereinander einfach so harmonisch und angenehm war, dass das Arbeiten keine Arbeit mehr war, sondern es war einfach wirklich nur noch Spaß. Mhm. Das war definitiv der auslösende Punkt.
Aber dass man so weit kommt, dass es wirklich Spaß ist, und da baue ich wieder ganz nach vorne, da möchte ich ganz von vorne anfangen. Lieber Dennis, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Wie ich zur Musik gekommen bin?
Das Oder war wie waren deine Anfänge? Hast du schon immer gewusst, dass du die Gitarre würgen wirst? Oder hast du zuerst gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, willst du mal Piano spielen oder was? Oder hast du schon immer gewusst, dass du Musiker werden wirst?
Nein.
Wie ist das passiert, dass du gesagt hast, du willst jetzt der Gitarrist werden?
Okay, also es ist zurückzuführen eigentlich auf meinen Bruder. Ja, mein Bruder ist war schon immer, ja, mein Bruder war mein Vorbild, schon immer. Ja, das war immer so und der hatte damals angefangen, in einer Band Bass zu spielen, als Bassist. Und ich bin immer als Jungspund immer mit in die Proben gegangen und habe immer zugeschaut und fand es halt ganz interessant. Und es kam dann irgendwann mal so weit, ich hatte mein bester Jugendfreund und ich, wir hatten irgendwann mal von unseren Eltern, die den Vorschlag bekommen, der geht doch mal auf die Musikmesse nach Frankfurt. Ja, früher war die Frankfurter Musikmesse riesengroß, es war ein Spektakel und damals in unserem Jugendalter sind wir also gemeinsam dahin gegangen und wir haben uns beide fasziniert für Schlagzeuge. Mhm. Ich stand damals vor dem, damals war ausgestellt von der Firma Ludwig, jetzt ist man nach Hause gegangen und hat natürlich seine Eltern vorgeschwärmt von wegen Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug. Nur mein Kumpel war schneller als ich und er hatte sein Schlagzeug auf einmal zu Hause stehen. Und da wir ja eh vorgehabt haben, ja wenn, müssen wir ja wohl zusammen Musik machen. 2 Schlagzeuge in der Band, das ist nicht ganz so praktisch.
Bei den Schürzenjägern hat es das einmal
gegeben. Das hat es mal gegeben. Das hat es definitiv mal gegeben. Aber bei uns dann in dem Moment nicht. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, dann überlege ich mir was anderes. Und habe dann ganz schnell durch das Prospekte sammeln, natürlich auf der Musikmesse. Wir sind da immer mit säckeweise Katalogen nach Hause gekommen. Habe ich diese Gitarre gesehen, die mich dann eigentlich auch sofort fasziniert hatte. Und jetzt zurück auf meinen Bruder zu kommen und ich habe mir dann einfach das Gitarrespielen mehr oder minder erstmal selbst beigebracht, alles. Ja. Anscheinend war das ganz gut, weil es hat sich dann innerhalb von kürzester Zeit herausgestellt, dass ich Fortschritte gemacht habe und dann angefangen habe, den Leuten aus meinem Bruder seiner Band zu zeigen, wie das funktioniert, und was sie wirklich spielen sollten, um es besser klingen zu lassen. So, das war in einem jugendlichen Alter zwischen 13 und 14. Ja, und das hat sich dann so etabliert, dass ich damals dann auch angefangen habe, quasi älteren Musikern Unterricht zu geben. So war das dann damals.
Ja. Das heißt, du hast schon von Anfang an gewusst, dass du einfach der geilste Gitarrist bist und alle anderen können dir nicht das Wasser reichen.
Nein, das habe ich. Ich würde so, erstmal würde ich sowas niemals von mir behaupten, weil ich empfinde das immer, ich finde Musik machen als eine wunderschöne, für mich ist es, das ist mein Lebenselixier natürlich. Ja, ich spiele gern und auch um abzuschalten, spiele ich einfach nur mal gern. Aber man hat. Wenn ich das mal so ausdrücken darf, man hat mir nahegelegt, von wegen, dass ich eine Besonderheit habe. Mhm. Ja, und das war wahrscheinlich musikalisch. Ja, und das ist in Hanau hat man das Wunderkind von Hanau
genannt. Ja?
Ich habe das nicht gesagt.
Warst du das Wunderkind von Hanau?
Ich habe das nicht gesagt. Also das haben andere gesagt. Ja?
Es gibt ja aus Hanau auch andere Künstler, die ziemlich groß geworden sind. Ich trage es auf meinem T-Shirt. Dazu kommen wir dann später dazu, weil deine Frau ist ein riesengroßer Fan, genauso wie ich. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen auf deinen musikalischen Werdegang. War das für dich immer leicht? Du sagst, du hast es schon angesprochen, dein großer Bruder war immer dein Vorbild.
Ja.
Wie jetzt viele von mir, die was mich verfolgen, wissen, wir Schürzenjäger, wir machen ja nicht nur Musik zusammen, sondern wir machen auch außernatürliche Sachen. Das heißt, wir waren auch vor kurzem einmal auf einem Trip in Deutschland bei einem Menschen, der was in unsere tiefste Seele hineingeschaut hat, der was genau reingeschaut hat, was von jedem die Wahrheiten waren. Und bei mir war das zum Beispiel, ich bin einfach nichts wert, ich bin einfach alleine oder sonst irgendwas. Und da ist vielleicht bei dir auch etwas hochgeploppt und da war auch das Thema der große Bruder irgendwie da. Wolltest du deinem Bruder was beweisen? Wolltest du deiner Familie was beweisen? Oder warum bist du so zielstrebig, dass du also von meiner Warte her jetzt nicht nur, weil du mit mir in einer Band spielst, sondern weil du einfach für mich einfach wirklich einer der geilsten Gitarristen bist. Nicht lieb. Nur menschlich, sondern auch spielerisch. Aber war das für dich immer ein Bedürfnis, dass du einfach zeigen kannst? Wolltest du einfach deinen großen Bruder das Wasser reichen oder wolltest du besser sein wie er? Das ist eine sehr persönliche Frage, aber was war der Antrieb?
Es war nie ein Konkurrenzkampf. Also es war immer eine irgendwie, es für mich war es dann irgendwann mal einfach nur eine Bestimmung. Wirklich eine Bestimmung. Es hat nichts damit zu tun gehabt, von wegen, dass ich jemanden besser sein wollte oder sonst was. Es hat auch da nicht, mein Bruder war der Initialzünder, aber danach hat sich das alles, hat das nichts mehr mit ihm dann irgendwo zu tun gehabt. Ich habe mich gefreut, wenn er Konzerte gespielt hat. Ich war auch immer dabei und fand das immer toll. Aber für mich war es dann irgendwo, ich habe mich so mit einer Hingabe dann dem Instrument oder der Musik gewidmet, dass alles andere für mich nebensächlich war. Das hat sich in den schulischen Leistungen erstmal auch niedergeschlagen. Und da war ich war sehr glücklich, dass meine Eltern auch immer mich immer und auch unterstützt haben und gesagt haben, von wegen, das ist das macht er halt gerne oder das ist so sein Ding. Und ich wurde immer unterstützt und auch später dann im Studium, da bin ich bis heute nach wie vor dankbar, dass ich das auch meinen Eltern zu verdanken habe, dass ich das auch wahrnehmen konnte. Ja, das muss man schon sagen.
Also sozusagen, wie du gesagt hast, es hat keinen Konkurrenzkampf in dem Sinne gegeben. Aber was ich so herausgehört habe, dein großer Bruder ist so dein Vorbild. Ist das mehr Vorbild wie die Eltern? Irgendwie so schon, oder?
Nein, das, man muss das immer so, klar, da, man schaut immer zu seinem Bruder, zu dem größeren oder älteren Bruder auf.
Ich kann da nicht mitreden. Ja. Ich bin Einzelkind und also, ich war immer der, der was alles gekriegt hat und auf den sie alle geschaut haben.
Also ich sag mal so, mein Bruder hat mir den Weg sehr, sehr geebnet und das bin ich ihm sehr dankbar für, die Sachen, die, die wie als ältere Geschwister durchlebt werden mussten, um bei den Eltern irgendwo anzuecken oder sonst. Er hat das all die Vorarbeit geleistet, dass meine Eltern relativ abgehärtet waren, dass ich da einfach mit einfach durchmarschieren konnte und das war dann eigentlich ganz gut. Ja, aber nach wie vor, er ist ein Vorbild, es ist mein Bruder, ich liebe den abgöttisch und das ist auch nach wie vor der Fall. Aber meine Eltern sind schon immer, ja, das sind meine Galionsfiguren.
Bist du ein Rebell? Warst du ein Rebell? Bist du ein Rebell? Hast du ein rebellisches Gedankengut in dir? Ich meine, hast du etwas Rebellisches immer in dir gehabt? Wie hast du deine Rebellion gezeigt?
Meine Rebellion, weiß ich nicht, ob das eine Rebellion in dem Moment war, aber ich war immer sehr fokussiert. Also ich hatte seit Anbeginn dann, als meine musikalische Karriere irgendwo gestartet hatte, wusste ich genau, von wegen, ich bin geboren, um das zu machen. Ja, das war schon immer so. Ja, und die Rebellion an sich selbst, ja, die schulischen Leistungen haben irgendwann mal gehakt. Ja, ich habe mein Abitur dann doch geschafft. Ja, aber es war definitiv für die Familie eine, ich will nicht sagen schwere Zeit, aber ich war dann schon ein bisschen das schwärzere Schaf. Und musste quasi dann doch mit ein bisschen gutem Zureden dann auch meinen schulischen Werdegang absolvieren, was aber dann auch nicht mehr das Problem war. Aber ja, Rebellion insofern, ja, ich glaube, ich bin definitiv in der gesamten Familie ein Exot, muss ich so sagen. Ja, Exot.
Um das Ganze ein bisschen tiefgründiger zu verstehen, hast du irgendwelche... Bei mir war es ja so, dass mein Vater gestorben ist, wie ich kurz vorm Einschulen war. Hast du solche Situationen erlebt in deiner Kindheit, die was dich irgendwie berührt eingeschnitten also, haben, ja, berührt haben, emotional mitgenommen haben, wo du gesagt hast... abgesehen von der musikalischen Leistung, sondern auch von deinem Denken her, wir wissen, dass du ein sehr bodenständiger Mensch bist, dass du ein sehr, sehr, also du bist für mich auch ein Musiker, jetzt dann ohne Arschkrallerei, wo ich weiß, ich kann dich anrufen, ich kann meinen Kopf an deine Schulter legen, wenn ich irgendwas brauche, aber so stark, wie du bist, da muss doch irgendwas einmal passiert sein. Was war für dich so ein einschneidendes Erlebnis? Ich sage mal jetzt dann von deinen Jugendjahren bis zum 15. Lebensjahr muss doch irgendwas einschneidendes passiert sein, dass du so ein starker Mensch geworden bist, oder?
Also Dave, das ist auf meine Eltern zurückzuführen. Also meine Eltern sind immer mein Fels in der Brandung auch immer gewesen, bis heute, ja, nach wie vor. Einschneidende Erlebnisse, man muss dazu sagen, meine Großmutter mütterlicherseits hat mich mit aufgezogen, ja. Man muss immer zurückdenken, jetzt natürlich auch in unsere langjährigen Auslandsaufenthalte, da war großteils auch meine Großmutter immer dabei. Und als meine Großmutter damals verstorben ist an Leukämie, war das für mich auch ein einschneidender Punkt, weil ich eine Bezugsperson verloren habe. Ja, und das war für mich dann auch ein Punkt. Sie hat mir so viele Werte mitgegeben, auf die ich heute so stolz bin, dass sie mir das beigebracht hat und mir das auch nahegebracht hat, wie man ja gut, glaube ich, gut ist. Gut in Sachen von wegen menschlich gut, ja, und niemanden verurteilen soll und mit jemandem sich auseinanderzusetzen und dem, auch wenn er vielleicht anders denkt, akzeptieren kann und Toleranz. Mhm. Ja, das ist, das hat sie mir alles auf dem Weg mitgegeben und auch wirklich Bescheidenheit. Das ist auch wichtig gewesen. Bescheidenheit. Bescheidenheit in nicht nur in eventuell in finanziellen Belangen oder sonst was, sondern nicht über seine Verhältnisse zu leben und wirklich auch mit Sachen zurechtzukommen, die man hat. Und klar, nach höherem Streben, aber das Leben so zu akzeptieren, wie es gerade ist, oder beziehungsweise das Beste aus der ganzen Sache auch zu machen.
Lieber Dennis, ich möchte dich fragen, du hast oft nicht deine Emotionen so freien Lauf gelassen, wie es jetzt in der letzten Zeit ist, also so ich das erleben darf, aber ich glaube auch, dass uns vieles verbindet und ja, du wischst gerade bei deinem Oberschenkel, ich glaube, du weißt gerade gar nicht, was du sagen sollst.
Ich weiß schon, was ich sage.
Aber Dennis, hast du oft auch am Anfang eine Schutzwand aufgebaut, beziehungsweise warum läuft's jetzt auf einmal auf der Bühne, dass wir so einen, du hast schon immer einen Spaß gehabt,
ja.
Aber du hast ihn oft vergessen, deinem Gesicht
ja, zu teilen. Ja, danke, genau auf das habe ich jetzt gewartet, weil ich, man kritisiert es ganz gerne, dass ich nicht unbedingt 3 Stunden am Stück lächle oder lache auf der Bühne.
Aber dann ist kritisieren. Kritik erfahre ich als dritter Sänger der Schürzenjäger
okay. Sicher
öfters als wie du.
Das ist richtig. Aber es kam aber schon öfters vor, dass man, warum lachst denn du nicht? Naja, also meine Antwort darauf war immer, wenn jemand so busy ist wie ich oben auf der Bühne, ja, dann ab und zu muss ich mich dann schon mal konzentrieren. Ja, es ist so, ich bin nicht unbedingt der große Lacher. Ja, ich lach nicht, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch.
Das ist Blödsinn, weil du lachst. Du lachst.
Ich weiß.
Du lachst, wenn du so wie heute ins Zillertal fährst und du rufst mich an, da lachst du schon ins Telefon.
Ja, natürlich. Ja. Ich bin ja auch ein fröhlicher Mensch. Und das ist auch, das darf man nicht falsch verstehen, wenn ich auf der Bühne nicht lache. Und ich habe manchmal auch eine Mimik drauf, wo man denken könnte, von wegen, ja, hat er denn keinen Spaß oder sonst was? Ich habe noch nie in einer Band jemals, und ich habe wirklich ein paar Jahre schon wirklich auf dem Lenz, ja, muss ich wirklich sagen.
Ja, Entschuldigung,
aber ich muss,
ist auch die Bier oder so.
Also Bäuerchen muss schon mal sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen Spaß, und das muss ich echt. Wir machen den Podcast hier und wir zwei spielen in derselben Band, aber es ist tatsächlich so. Diese Band ist tatsächlich Familie.
Das ist viel mehr wie Musik. Das ist, wie das du sagst, das ist Familie. Familie.
Es ist Familie. Wir können uns glücklich schätzen, wirklich so viele verschiedene Charaktere in dieser Band zu haben. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen und auf der Bühne zusammenkommen und haben einfach wirklich familiär Spaß. Und das ist genau das, worauf es, glaube ich, ankommt. Wir sind keine Band, die allglatt ist. Ja? Ich glaube, wir transportieren das schon auf die Bühne drauf, dass jeder von unten, der uns zuschaut, sagt von wegen, die Burschen da oben, die gehören zusammen. Das ist, da gibt es auch keinen Weg dran. Und auch seitdem du jetzt eingestiegen bist in die ganze Geschichte,
ach ja,
hat das für uns halt einfach auch ein Zeichen gesetzt, wo wir gesagt haben, ja genau, da ist jetzt jemand da, der uns mitreißt.
Ja, 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 ja. Passt schon, ja. Ist okay, gut. Interessiert niemanden, dass doch, ich eine geile Sau bin, das weiß ich. Nein, ein altbewährtes Sprichwort, hätte ich bald gesagt, nein, ein altbewährter Song, mittlerweile 2 Jahre alt, trifft dieses Empfinden ganz gut, und schaut euch bitte an auf YouTube, Echte Freund.
Ja.
Dieser Song wurde geschrieben von Gerhard Juratsch. Er ist leider Gottes vorige Woche, jetzt dann, wo wir aufzeichnen, vorige Woche gestorben.
Nein.
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Leider Gottes ist er gestorben, nach langem Kampf mit Krebs.
Meine Güte.
Und?
Also, ich wusste es nicht.
Du wusstest es nicht?
Ich wusste gar nichts, okay. Weil ich, der Gerhard hat mich immer, wenn ich mal irgendwas auf Instagram oder sowas poste, was jetzt auch nicht alltäglich irgendwie vorkommt oder sowas, hat immer kommentiert und immer sein Response dazu gegeben. Das schockiert mich jetzt tatsächlich krass. Ja.
Leider Gottes hat er den Kampf gegen den Krebs verloren und er hat mit uns zusammen diesen Song Echte Freund. Er hat den Text geschrieben, ich habe die Melodie mit dem Alf zusammen gemacht und es ist ein Schürzenjäger-Song geworden. Er hat auch, um nicht nur uns hochleben zu lassen, auch für die Baggerburm am letzten Album einen Song geschrieben und für viele große Künstler auch. Also Gott hab ihn selig, Gerhard Juratsch, du wirst immer in unseren Herzen bleiben. Aber ich lege euch ans Herz, Echte Freund, das trifft eigentlich das ganze Befinden für uns als Band so richtig, weil, wie du gesagt hast, das ist viel mehr als eine Band, das ist eine Familie, das ist ein musikalisches Empfinden. Und da ist jeder Einzelne ein Baustein.
Ja.
Und lieber Dennis, ich bin so dankbar, dass ich da einsteigen dürfen habe, dass du da schon dabei warst, weil du bist immer so der harte Kerl. Ja, du bist ein harter Kerl. Und wenn man so deine Instagram auf Facebook bist du ja nicht, weil du hast es ja gescheit gemacht. Du bist ja gleich auf die Jugend gegangen. Du bist so, wenn man dich nicht kennt, glaubt man, du bist so der harte Typ. Aber wenn man dich echt enger kennenlernt, dann weiß man, du bist genauso ein Wachschmeißer wie wir.
Ich glaube, ich bin total das Sensibelchen. Das definitiv. Also ja, ich kann verstehen, wenn man das den ersten Eindruck so gewinnt, von wegen mit dem harten Kern. Aber ich bin schon sehr emotional. Und jetzt, wo du es gerade auch sagst, das nimmt mich jetzt gerade ein bisschen mit, was du gerade über den Gerhard auch gesagt hast, weil ich da jetzt gar nicht drauf vorbereitet war. Aber Gerhard hat diesen Song geschrieben und ich kann mich nur zu gut zurückerinnern. Vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant, wenn man den Ablauf sieht, wie man einen Song, der einem vorgelegt wird, dann irgendwann vertont, ja, und jetzt in meinem Sinne natürlich die Gitarren dazu beiträgt. Und jetzt nach diesem auch für mich jetzt emotionalen einfach nur Informationen, dass der Gerhard jetzt gar nicht mehr unter uns ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, hört euch diesen Song Echte Freund mal an und achtet mal spezifisch drauf, was Gerhard uns auch wirklich als Steilvorlage auch gegeben hatte. Ja, und dieser Song ist für mich, und ich kann mich nur zu gut noch dran erinnern, ungeachtet jetzt von wegen natürlich, der Song ist nicht nur das Solo. Aber wenn ihr das Solo hört, in diesem Song, kann ich noch gut zurück daran erinnern, dass während ich das gespielt habe, Tränen in den Augen gehabt habe. Und das ist, glaube ich, das, was es dann doch ausmacht. Und das hat der Gerhard, vielen Dank dafür, uns wirklich als Steilvorlage auch geboten, dass wir überhaupt diese Emotionen wahrnehmen durften. Ja? Und das ist das, was ich heute nach meinem Einstieg beim Schützenjäger 2017 sagen kann. Eine so emotionale und wirklich mit Herz und Leib und Seele bei der Sache eine Band zu erleben, wie ungeachtet war, weil dass wir da drin beide jetzt aktiv mitwirken, aber das hatte ich bisher noch nie. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, transportieren Songs, die wir heute machen, sehr, sehr deutlich.
Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen jetzt nicht deine Gestik und Mimik und auch nicht meine, aber Es ist echt, ja, Schürzenegger ist einfach viel, viel, viel mehr, als wie viele da draußen glauben. Das ist einfach nicht nur Musik, sondern das ist einfach ein Lebensgefühl, ist das, was wir vermitteln.
Ja, ist es.
Und wir merken das auch immer wieder, wenn wir Songs einspielen. Und Echte Freiheit ist doch echt ein Meilenstein.
Es ist definitiv ein Meilenstein. Es kommen noch ein... Ich freue mich auf die Songs, die jetzt noch zusätzlich kommen. Ich muss immer dazu sagen, ich bin begeistert von dem Katalog, den die Schürzenjäger uns schon allein überreicht haben, dass wir den überhaupt fortführen dürfen. Ja? Es sind so tolle und wirklich ausnahmslos grandiose Songs, die in diesem Schürzenjäger-Katalog schon bereits drin sind.
Wie der Fansong, ja. Gell?
wie der Fansong, ja, da, jetzt wo man das gerade erwähnen, Dominik musste mich darauf aufmerksam machen, dass es einen Fansong gibt, weil es ist jetzt nicht zwingend so, dass ich Schürzenjäger privat bisher immer gehört habe. Ich bin da, was Musik hören angeht, schon sehr, ich sag mal so, sehr eingeschränkt, was das Ganze angeht. Aber ich durfte jetzt schon einige Titel auch miterleben und sagen von wegen, es ist schon wirklich, ja, es ist einfach einmalig, was innerhalb den 55 Jahren für den Zuhörer und für den Fan auch geboten worden ist an fantastisch, und ich muss dazu sagen, handgemachter Musik. Und auch die Leute, die immer mitgearbeitet haben, jetzt Rudi Müßig, ne? Und der Chris Leisbendorf, der schon immer mitgewirkt und heute noch mitwirkt und fantastische Arbeit leistet in dem, was er tut, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein Meilensteiner, die wirklich für uns auch nach wie vor noch hörbar sind auf YouTube oder auf sonstigen Kanälen, was die Schürzenjäger uns wirklich als Erbe auch schon hinterlassen haben. Die Originalbesetzung, muss ich dazu sagen, die Originalbesetzung hinterlassen hat. Aber ich muss ganz ehrlich auch dazu sagen,
sag jetzt nichts Falsches.
Nee, ich sag nichts Falsches. Ich hoffe nicht, dass ich was Falsches sage. Ich sage aber, ich glaube auch, dass nicht nur ich glaube auch, sondern ich kann mit Sicherheit auch sagen,
das, ja, hoppala, ich bin fast vom Sessel gefallen. Aber ich muss das Licht einschalten. Jetzt warte. Nein, red nur weiter.
Das, ja, ja, ich bin dabei. Ich muss nur dazu sagen, von wegen, dass auch die Musik, die heute stattfindet bei den Schürzenjägern, ich muss ganz ehrlich sagen, in keinster Weise hinten dran steht, weil die Musik nach wie vor, sie ist handgemacht, sie ist wirklich mit Leib und Seele gemacht, sie ist mit so viel Emotionen und wie das damals das Album auch ausgedrückte Herzblut, ja, das ist ein Album, wo ich sagen muss, von wegen damals, das war das für mich rein von der musikalischen Seite her, habe ich so viel Emotionen in diesen Songs mit eingebracht, wo ich sagen muss, von wegen, dass da hat man sein Herz drin ausgeschüttet. Und das ist nach wie vor heute bei den Schürzenjägern absolut der Fall. Und das sehe ich leider in vielen Bereichen der Musik nicht mehr so, dass es Bands gibt, die genau diese Qualitäten und Überzeugungen überhaupt noch mitbringen. Es ist vieles aalglatt geworden. Es ist alles sehr, sehr, ja, es hat keine Ecken, keine Kanten. Es ist, es ist einfach Mainstream geworden, was uns allen so ein bisschen, ja, wir sind froh, dass wir ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Und ich glaube, die Zuhörer danken es uns auch, weil das nach wie vor eine Sache ist, die tatsächlich musikalisch berührt.
Auf jeden Fall. Und vor allem von einem Musiker wie dir das zu hören, du hast ja nicht nur für die Schürzenjäger gespielt oder eingespielt, ja. Du hast ja für viele Bands und Künstlerinnen und Künstler eingespielt. Wir waren da unter anderem auch dabei.
Es waren viele Vorproduktionen für, es war für Udo Lindenberg war dabei, es war Helene Fischer dabei, es war von den Moderatoren her war das Isabelle Varell, es war der Giovanni Ciarella dabei, es waren es waren wirklich schon einige, die so ein bisschen, man muss aber auch immer dazu sagen, manchmal wusste ich auch gar nicht, für wen das Ganze jetzt ist. Sondern ja, der Ablauf im Studiobetrieb war manchmal wirklich nur mit einer Idee und da hast du was hingeworfen bekommen und musstest Musik draus machen. Und das wurde dann verwertet quasi. Ja.
Bist du glücklich?
Ich,
also jetzt nicht musikalisch, sondern auch privat, bist du glücklich?
Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich habe die beste und allertollste Frau geheiratet und muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Schöneres, als mit diesen Menschen mein Leben zu verbringen, meinen Alltag zu verbringen und jeden Morgen neben ihr aufzustehen.
Was macht dich glücklicher? Neben deiner Frau in der Früh aufzustehen oder so wie heute neben mir?
Also, es ist natürlich, meine Frau ist mein Leben. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Meine Frau ist mein Leben.
Jetzt bin ich aber schon
da. Ja, meine Frau ist mein Leben. Aber natürlich, meine Frau weiß aber auch, dass die Musik mein Leben ist. Ja, und dass ich nicht derselbe Mensch wäre, wenn ich die Musik nicht mehr hätte. In dem Sinn, ja. Und sie weiß auch ganz genau, und das mit ihren Worten zu sagen, fahr jetzt zu deinen Jungs, ja, und hab Spaß, ja, und lass alles fallen und lass einfach, hab eine schöne Zeit, weil ich weiß, dass du einfach gern mit deinen und einfach liebend gern mit deinen Jungs zusammen bist, ja.
Aber meine Katharina, ich liebe sie über alles. Wir haben erst jetzt wieder unseren Hochzeitstag gehabt und wie jedes Jahr.
Glückwünsche.
Wir haben ihn beide vergessen.
Ja. Okay.
Sie hat mit meiner Tochter dann doch gewettet, dass der Papa ihn wieder vergisst und ich habe ihn wieder vergessen und ich liebe sie über alles wirklich und ich lebe für meine Familie, für meine Kinder, für meine Frau, für die Familie. Aber genauso lebe ich auch für meine Musik. Und dass ich mich da so verwirklichen kann, jetzt mit den Schürzenegger, mit dem Alf, mit dem Dennis, also mit dir, mit dem Andi und mit dem Christoph und so weiter, das ist einfach ein Geschenk von Höherem, sage ich mal. Ich habe ja meinen Schutzengel, den Erzengel Michael, tätowiert. Es ist ein Geschenk von Höheren, dass ich das überhaupt leben darf.
Ja,
das in dieser, ist
ein Privileg.
Genau. Ja. In dieser, sag mal, Dimension oder in dieser Art und Weise, dass ich das ausleben darf. Glaubst du, bist du gläubig? Glaubst du, dass irgendwas Höheres gibt, das, was dich dazu geleitet hat, dass du das ausüben darfst, was dich glücklich macht?
Total interessant. Einfach nur, weil du es gerade ansprichst, wo wir beobachten im Moment streng gläubig, glaube ich, also ich glaube an was Höherem, definitiv, ja. Wir hatten zu Hause auch die Unterhaltung und haben gesagt, naja, es treten viele aus der Kirche aus an sich selbst. Würden wir das auch in Erwägung ziehen? Und da haben wir beide gesagt von wegen, nee, ob das jetzt wirklich diesen religiösen Standpunkt ist, das wissen wir beide nicht, ja, aber wir sagen, ja, es gibt irgendwas, was uns so ein bisschen ja dazu verleitet, einfach zu sagen, nee, also wir glauben schon, ja, aber es ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist nicht tief religiös, aber wir glauben an was Höherem, ja,
okay.
Definitiv, ja.
Wir haben ja jetzt erfahren, dass es einen neuen Papst gibt.
Ja.
Ist dir das auch so ziemlich scheißegal wie mir?
Also das hat mich schon, also ich meine, eines meiner, außer einem Lottogewinn, gibt es noch eine Sache, die ich gerne gerne einfach für mich immer, ich würde gerne durch die Bibliothek des Vatikans laufen.
Ja.
Und ich würde gerne mich ein bisschen durchlesen. Also es ist nicht so, dass es mich, dass es, ich habe das verfolgt, ja, und ich war gespannt, wer jetzt als nächstes den Pontifex innehat, ja, aber ich habe eine Wette abgeschlossen mit einem Kumpel von mir, aber ich habe die Wette verloren. Ja, ich habe nicht dann, also wie gesagt, der neue Papst, der jetzt auch, glaube ich, amerikanischer Herkunft ist. Ich habe das Bild gesehen und sieht sympathisch aus und ich denke mal, dass das für alle, die jetzt religiös oder katholisch religiös in dem Moment unterwegs sind, ich glaube, das ist ein guter Papst sein wird.
Das ist wunderbar, dass du das glaubst. Braucht man denn?
Brauchen weiß ich jetzt nicht
selber. Braucht die Menschheit einen Papst?
Nee, aber ich glaube, die Menschheit, also ich glaube, jetzt den Papst an sich selbst, ich glaube, die Menschheit braucht was, an dem sie sich festhalten kann, an dem sie sich klammern kann.
Aber warum?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das zu hinterfragen, finde ich sehr, sehr wichtig, ja, warum das so ist. Ja.
Ich bin seit 3 Jahren, glaube ich,
ja,
aus der Kirche austreten.
Okay.
Und ich bin der Meinung, wenn du an was glaubst, dann ist es an dich selbst. Wenn du an dich selbst glaubst, dann brauchst du keine Religion. Wenn es keine Religion gibt, gibt es keine Kriege. Wenn es keine Kriege gibt, sind wir alle full happy.
Ja.
Überspitzt gesagt jetzt. Ja. Also wirklich überspitzt gesagt. Also braucht es einen Papst?
Ich glaube, es braucht eher das Bewusstsein, was du an den Tag legst.
Ja, was ist dein Bewusstsein?
Das Bewusstsein, ja, ich möchte es erstmal verallgemeinern. Ich glaube, das Bewusstsein, dass man selbst erstmal glücklich sein muss, ja, um wirklich vieles zu erreichen oder beziehungsweise einen Schritt weiterzukommen, das ist, glaube ich, wichtig für viele zu wissen. Mhm. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass ein Großteil der Gesellschaft das noch erfahren muss, ja, und dieses Bewusstsein, ja. Ich glaube nicht, dass jeder das für sich inne hat, ja. Für mich selbst, ich habe das für mich schon relativ früh erkannt.
Wie?
Ja, wie ich das erkannt habe. Ich war, wie jeder Mensch, glaube ich, auch irgendwann mal an einem Punkt, wo er nicht unbedingt zufrieden war. Ich will nicht sagen unglücklich, aber zufrieden mit sich selbst oder mit allem zufrieden war und habe dann für mich erkannt, der Einzige, an dem das liegt, bist wahrscheinlich dann doch du. Ne? Und wenn du das dann für dich auch mal begriffen hast, denke ich mal, und das auch dann die nötige Kraft hast, das umzusetzen und dann anzutreiben und zu sagen von wegen, hey, du bist doch derjenige, der das Glück selbst in die Hand nehmen muss und dann kannst du das auch alles bewerkstelligen, was du bewerkstelligen möchtest. Die Erfahrung habe ich gehabt und habe dann auch dementsprechend mein Leben seitdem ausgerichtet. Ja? Ich muss sagen, das hat für mich ganz gut sich bezahlt gemacht.
Ich finde es cool, es ist wirklich so, glaubt an euch selbst, liebe Menschen da draußen, glaubt an euch selbst, dann braucht ihr niemanden anderen, denn ihr selbst könnt alles erreichen und an tiefen Punkten, wo wir schon überall waren, egal ob es der Dennis war oder ob es ich war, ganz egal wie tief ihr unten wart, im Endeffekt zählt nur eines und das ist, ihr glaubt an euch selbst und wenn ihr an euch selbst glaubt, dann könnt ihr wieder aufstehen und dann könnt ihr das Ganze mit anderen Augen sehen.
Danke, das war, besser hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Wunderschön gesagt.
Schon, gell?
Ja.
Wo wir wieder bei einem weiteren Thema sind, also wir zwei haben jetzt dann schon ziemlich überzogen, aber das war ja klar, weil mit dir rede ich einfach gern. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben Fragen gestellt und da kommt schon die nächste Frage,
ja,
und zwar, Dennis,
ja,
hast du vor, die Schürzenegger zu verlassen?
Nein.
Warum nicht?
Nein, also es warum nicht? Einfach nur aus dem Grund von wegen, es ist das ist eigentlich fast schon gar nicht machbar. Einfach du kannst nicht aus einer Familie austreten. Das ist, du wirst in irgendeiner Weise immer damit verbunden bleiben. Und von der Seite ist es auch überhaupt, meine Intention ist es nicht. Ja, von der Seite man muss immer schauen, von wegen, dass die Freude erhalten bleibt, dass das Musikalische immer irgendwo im Vordergrund steht, und eine Bande von Brüdern kannst du nicht auseinanderreißen, das geht nicht. Ja.
Das ist so herrlich, wenn du das sagst. Wo siehst du die Schürzenjäger in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Ich wünsche mir, dass auch die
Zukunft... Nein, du wünschst dir gar nichts.
Ich denke.
Nein, du denkst auch gar nichts. Wo siehst du uns Schürzenjäger in 10 Jahren?
Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere die Fans, die Zuhörer, die interessierten Musikliebhaber erkennen, dass das wirklich noch Musik ist, die emotional und von Hand gemacht worden ist, uns wertschätzen. Das wünsche ich mir nicht nur, sondern ich denke mal, dass es auch gemacht wird. Und ich denke, dass das wieder so in den Vordergrund kommt, dass die Schürzenjäger, speziell die Schürzenjäger, wieder den wohlverdienten Pfad wieder an die erfolgreichen Zeiten von damals anknüpfen und vielleicht sogar darüber hinaus.
Das finde ich sehr löblich. Deine Einstellung ist einfach wunderbar. Somit haben wir auch einige der Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen beantwortet. Es gibt eine zweite Kategorie zum Abschluss.
Ja.
Und die lautet folgendermaßen. Es gibt eine Spotify Playlist. Ich weiß, du hast Spotify.
Ja, ich hasse Spotify.
Um diese Frage jetzt dann gleich zu stellen, warum hast du Spotify?
Okay, für mich ist es so, für jemand, der jetzt so lange Zeit mit Musik seinen Lebensunterhalt bestritten hat und diesen Wandel hautnah mitbekommen hat zwischen zur Jahrtausendwende quasi, dass die digitalen Medien das Musikgeschäft revolutioniert haben und nicht zu ihrem Vorteil revolutioniert haben, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das ein bisschen, ja, einfach nur, wie soll ich es ausdrücken, es hat mich... Darf man auch Schimpfwörter in den Mund nehmen bei deinem Podcast?
Ja, du darfst gern. Überleg ein bisschen, ich erkläre euch jetzt inzwischen durch, dabei der Dennis überlegt, also diese Wumpf und diese Psst-Sachen, das sind so Zigaretten anzünden und Bier aufmachen. Hast du schon überlegt, ja?
Ja, ich habe überlegt.
Okay, passt, jetzt geht's.
Okay, ich habe überlegt quasi, also der Wandel des digitalen Zeitalters, beziehungsweise das, was ich im Musikgeschäft dann abgespielt hatte, hat mich regelrecht abgefuckt. Abgefuckt hat es mich dermaßen, weil ich natürlich auch erleben musste, von wegen, dass gerade durch Streaming den Wegfall des physischen Verkaufs von CDs, von Platten, von Kassetten oder sonst was, natürlich auch so ein bisschen der Einbruch in das im finanziellen, im Musikgeschäft das niedergeschlagen hat. Und das war eine Sache, die ich nicht unbedingt begrüßen musste. Klar, wenn jemand seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, macht das einen nicht unbedingt glücklich, ja, dass ein Großteil des Einkommens dann auch durch sowas reduziert wird. Auch. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich bin kein Freund der Streaming-Dienste, ob das iTunes, Spotify oder sonst was alles ist. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Künstler heutzutage lebt, glaube ich, nur noch von gut von eventuell von Konzerten, ja, vom Live-Auftritten, und da freuen wir uns drüber, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, dass immer noch ein wirklich ganz toller Zulauf bei unseren Konzerten ist, und das hält uns alle über Wasser. Ja? Ja. Und das muss man wirklich auch mal ganz konkret sagen, dass auch wenn neue Songs rauskommen, der Zuhörer darf nie vergessen, das kostet Geld, sowas zu machen. Ja, da wird tief in die Tasche gegriffen.
Ja, wir sehen das bei den Videoproduktionen.
Ja.
Die Leute fragen uns ständig, warum macht ihr keine geilen YouTube-Videos? Ja, weil es nicht rentiert.
Erstmal rentiert es nicht, und zweitens, es ist erstmal ein riesen zeitlicher Aufwand und beziehungsweise aber auch ein finanzieller Aufwand, der zu stemmen ist. Und da darf sich keiner eine falsche Vorstellung machen, dass das über Spotify-Einnahmen zu kompensieren ist. Das ist alles andere als der Fall. Ja, sondern da wird eher wirklich an Reserven gegriffen, von wegen, um sowas zu finanzieren, statt über die Einnahmen über solche digitalen Portale. Das ist einfach nur mal Fakt. Und deswegen bin ich froh über einen eventuellen Wandel, dass die Leute sich mal wieder einen CD-Player irgendwo im Antiquitätengeschäft irgendwo holen und diesen nutzen und eventuell eine CD kaufen würden. Oder noch lieber Vinyl. Das wäre mir noch am liebsten. Ja? Dass Vinyl wieder nach vorne kommt und da wieder das Zeitalter für Schallplatten wieder anbricht. Ja?
Da bin ich ganz bei dir. Aber trotzdem haben wir eine Spotify-Playlist.
Die habt ihr, ich hab sie nicht.
Ja, aber du wirst deinen Beitrag trotzdem dazu beitragen.
Ja.
Es gibt für jeden Künstler, der in meinem Podcast zu Gast ist, die Möglichkeit, 2 Titel auf diese Spotify-Playlist zu geben.
Ja.
Das muss nicht Schitzenegger sein, das muss nicht Falco sein, es muss einfach 2 Titel sein, es müssen 2 Titel sein, die dich in deinem Leben geprägt haben. Du erzählst mir jetzt, welche 2 Titel das sein sollen,
ja,
und warum diese 2 Titel genau dein Leben, lieber Dennis Tschöcke, Gitarrist der Schürzenjäger, warum diese 2 Titel dich geprägt haben.
Okay, warum die Titel, die mich geprägt haben. Okay, es für mich, klar, auch berufsbedingt gibt es für mich bin ich nicht derjenige, der eine riesen Vielfalt an Musik gern privat hört, sondern ich bin sehr, sehr eingeschränkt. Ich höre gerne drei Menschen, die für mich mein Leben bestimmt haben, sind einmal Steve Lukather von Toto, Michael Landau, der übrigens auch für Eros Ramazzotti viel gespielt hatte, und Dan Huff, der als Country-Produzent im Moment wirklich top-notch ist oder bei einer Band namens Giant damals gespielt hatte. Ja. Für mich in die Spotify-Liste kommt erstmal von der Band Giant der Titel Stay.
Mhm.
Und
warum?
Warum? Für mich ist das, das ist das, warum ich eigentlich Gitarre spiele. Dieser Typ ist für mich das Nonplusultra. Rein menschlich schon allein, weil ich so viele Interviews von ihm gesehen habe und ich mich sehr mit ihm identifizieren kann, auf menschlicher Ebene, aber auch auf musikalischer Ebene, was ich wahrscheinlich niemals erreichen werde. Aber das ist...
Sag niemals nie.
Ja, sag niemals nie, aber das ist für mich, wenn jemand Gitarre spielen kann, dann ist er das.
Mhm.
Ja. Und dann würde ich gern Più Bella Cosa von Eros Ramazzotti drauf haben.
Warum?
Warum? Michael Landau hat alles gespielt.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst, weil wir Ich bin für die Dog geschrieben haben.
Und das möchte ich gerade auch dazu erwähnen. Ich bin für die Dog war genau, vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant, auch mal zu erfahren, war, wie wir überhaupt auf diesen Titel gekommen sind. Im Zillertal bei lustigem Beisammensein, beim Grillen abends habe ich vorgeschlagen, uns eine Live-Platte von Eros Ramazzotti reinzufahren. Und die lief dann auch hoch und runter. Damals war unser Dominik noch im Italienurlaub. Ja, das passte ja auch gerade wunderbar. Und ich kam mit der Idee für den Song und der Christoph stieg dann ein und wir haben zusammen quasi das Arrangement von diesem Song fertiggestellt, quasi am Grilltisch. Und haben den Dominik damals einfach als Challenge diese Strophe, Pre-Chorus, Chorus-Sache geschickt und haben gesagt, jetzt lassen wir mal ihn einfach mal machen und gucken mal, was bei rumkommt. Und auch dieser Song, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eins der eigentlich der schönsten Songs, die wir jemals, also wirklich auch in meiner gesamten Karriere, ist das ein Song, wo ich unfassbar stolz drauf bin, wie toll der geworden ist. Aber ich muss auch dazu sagen, ja, unser lieber Herr Eros Ramazzotti hat uns wirklich Inspiration gegeben dazu. Und da bin ich ihm auch heute noch sehr dankbar dazu, weil das ist einfach eines meiner Lieblingstitel, die ich immer wieder auch gerne privat höre.
Das ist wunderbar. Das heißt, wir haben einmal Eros Ramazzotti mit
Jubilar Cosa
und
Giant, Gruppe Giant
mit
Stay.
Okay. Lieber Dennis, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du als erster Schürzenjäger bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben ziemlich überzogen, weil ursprünglich wollten die Leute da draußen eigentlich nur 30 Minuten hören. Wir haben es ein bisschen übertrieben. Aber es ist ziemlich egal, weil du bist ein feiner Mensch und ich hoffe, wir werden noch viel, viel gemeinsam erleben und ich hoffe auch, dass ihr da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gehabt habt beim Zuhören. Schaltet ein Schwarz, Pink und Kornehaar und nächste Woche kommt die nächste Folge. Vielen lieben Dank. Tschüss, sagt euer Ofi und euer
Dennis, vielen Dank.
Schwarz, Pink und Kornehaar, das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort, die Großen
und die Kleinen.
He's the man.